So, hier Hörchaos, das literarische Duett. Wir sind wieder da für diesen Monat. Bei mir ist auch wieder die Andrea. Hallo.
Hallo.
Genau. Und ja, irgendwas Neues? Du hast keine Bücher zu verkaufen, also außer denen, die du schon verkauft hast bei uns.
Nee, die nächsten paar Bücher kommen nächstes Jahr.
Okay.
Ich schreibe gerade auf Vorrat.
Damit, um dann nächstes Jahr voll einzusteigen.
Genau.
Genau. Okay, haben wir irgendwo was anderes zu erzählen? Wir haben nichts anderes zu erzählen, ne?
Ja, ich habe noch einen Kofi-Dank an den Sören, der mir Geld geschickt hat.
Okay.
Vielen Dank dafür.
Genau. Der Link für den Kofi, der kommt nochmal am Ende. Aber das macht da mal weiter, ne? Gut. Das wird heute nichts mehr mit mir in den Kapitelmarken. Ich weiß nicht, was es ist heute. Letztens waren die auch schon störrisch. Ich mache die dann einzeln rein. Harry Potter 6 und der Halbblutprinz. Was sich herausstellt, dass es Snape ist.
Ja, jetzt hast du es gespoilert.
Ah, Gott. Wie schlimm.
Immerhin hast du noch nicht verraten, dass Snape Dumbledore tötet.
Stimmt, das hab ich noch nicht verraten, das hast du jetzt verraten.
Genau.
Ich habe es tatsächlich heute noch fertig gelesen und wir haben ja schon gesagt, dass die Bücher eigentlich bis dahin so Harry Potter und die fehlgeschlagene Kommunikation heißen könnten. Buch 6 ist was anderes. Buch 6 ist Harry Potter und die übermäßige Exposition. Also jetzt so in der Nachschau würde ich sagen, das ist das Buch, wo man auch obendran hätte schreiben können, guten Tag, hier passiert Charakterentwicklung und zwar für alle, weil die ist ja die letzten 5 Bücher nicht wirklich passiert. Also ich meine, selbst Harry hat relativ wenig Charakterentwicklung gekriegt, ne? Die kommt jetzt.
Ja, und da kommt dann auch alles Mögliche noch an Erklärung. Ich glaube, das Wort Horcrux taucht da zum ersten Mal auf, wenn ich mich richtig
erinnere. Genau, also im Endeffekt bis Buch 5 beschäftigen wir uns damit, am Ende von Buch 4 kommt Voldemort zurück. Ja, Buch 5 ist das Ministerium in Denial und Harry wird die halbe Zeit von einem Muffin gefoltert.
Muffin.
Ja. Nee, ja, gut, also Umbridge ist, glaube ich, eher so ein, wie heißen diese Teile mit der Glasur? Cupcake?
Von einem Cupcake. Ja.
Ja. Ja, so, ne, mit so rosa Frosting.
Ja, das passt ganz gut.
Und jetzt in Buch 6 muss Rowling endlich mal erklären, was denn eigentlich der ganze Scheiß soll. Ja, und wir haben uns, glaube ich, schon ab Buch 1 darüber beschwert, dass Dumbledore Harry nichts erzählt. Und ich habe jetzt nochmal, also jetzt zum Nachlesen, wirkt es dann so, als hätte er die ganze Zeit keine Ahnung gehabt, aber der hatte die halbe Zeit Ahnung. Also es ist so ein bisschen so komisch, ja. Und am Ende kommt dann auch so, ja, nee, die wichtigsten Details muss Harry selber beschaffen.
Ja. Ja, das ist halt, ich meine, ich verstehe das schon, also wenn der Protagonist von einem Buch einfach alles so erklärt bekommt, dann entsteht ja keine Spannung mehr dadurch, dass der das selber rausfinden muss. Also plottechnisch ergibt es halt schon Sinn, dass der nicht alles weiß einfach. Aber man braucht dann schon halt überzeugende Gründe, warum die Leute um ihn herum ihm Dinge nicht erklären.
Ja, naja, das war ja gerne mal dieses, ja, der ist ja zu jung und so, ja. Also das war ja irgendwie so das Thema, ne? Und dann.
Ja, aber er ist halt nicht zu jung anscheinend, um dann tatsächlich die Probleme zu lösen.
Ja, nee, da sagen sie ihm ja immer, dass er sich raushalten soll, was ja ein Garant dafür ist, dass er es nicht tut.
Das ist wahr,
ja. Ja, weil da sehen wir ja den anderen Fehler, den die meisten Charaktere, jedenfalls erwachsene Charaktere haben, nämlich komplettes pädagogisches Versagen.
Mhm.
Ja, also das ist, das kommt jetzt auch in dem Buch wieder vor. Ja, und zwar doppelt und dreifach. Wobei Dumbledore nicht unbedingt pädagogisch versagt. Also was mir jetzt aufgefallen ist, es gibt so drei Linien, die da drin sind. Ja. Also einmal längliche Exposition der Backstory, ja, also sprich Dumbledore. Also das Interessante ist, ich fand es jetzt erstaunlich schnell zu lesen. Ich glaube, es ist dünner als der All of the Phoenix. Und
ja, ich glaube, All of the Phoenix ist wirklich der dickste von
allen. Nee, der siebte ist, glaube ich, dicker, oder?
Ah ja, stimmt, ja, der siebte ist ja so klopfer. Der wurde dann ja auch auf zwei Teile aufgeteilt in den Kinofilmen und so.
Ja, wobei sie ja den, ähnlich wie beim Herrn der Ringe, uns in den Kinofilmen erspart haben, dass eigentlich Harry und Ron den größeren Teil des siebten Buches irgendwie im Regen in irgendeinem Zelt sitzen.
Ja.
Und miserable sind.
Ja, das ist schon mal viel weit.
Ich finde ja, dass das gut ist. Das macht gute Literatur, ja. Wir sitzen in einem Zelt und finden uns gegenseitig scheiße.
Ich hätte ja fast aufgehört zu lesen bei der Stelle. Also als ich den Roman gelesen habe zum ersten Mal, da hätte ich ja, als sie da so in dem Zelt im Wald saßen, da hätte ich ja fast aufgehört. Und dann hatte ich mich drüber beschwert bei irgendwem, der mir dann meinte, ja, jetzt bist du aber nur noch zwei Kapitel davon entfernt, dass dann demnächst mal wieder was passiert. Und dann habe ich doch weitergelesen.
Okay, das heben wir uns für nächsten Monat auf. diese Beschwerde ist schon mal registriert. Ja, also Charakterentwicklung. Es gibt so charakterentwicklungsmäßig, wie gesagt, verschiedene Linien. Wir fangen einfach mal mit der Exposition an. Also Harry wird irgendwie eine Woche, nachdem er bei den Dursleys nochmal unterkommt, von Dumbledore schon wieder abgeholt. Ja. Mhm. Der sagt, naja, die eine Woche reicht jetzt, ja, weil deine Mutter dich ja schützt. Und als Zauberer wird man ja mit 17 erwachsen. Ja, weil das plottechnisch wahrscheinlich Sinn macht, damit sie dann im nächsten Buch Harry nicht nochmal dahin zurückschicken muss.
Ja, das ist ihr wahrscheinlich auch irgendwann auf die Nerven gegangen.
Ja, und Dumbledore führt irgendwie ein unheimlich interessantes Gespräch mit den Dursleys vorne, so in totaler Ruhe. Harry muss noch mal zu ihnen zurück oder so, kurz bis zu seinem 17. Geburtstag, ja. Und die Dursleys weigern sich eigentlich so halb und er sagt dann so, pass mal auf, ja. Und dann kommt halt auch raus, also das ist die Stelle, wo wirklich rauskommt, dass Tante Petunia ihn die ganze Zeit durch den Zauber seiner Mutter beschützt hat, weil er ist halt doch, egal was man tut, er ist halt doch Familie und das reicht anscheinend.
Ja,
und dann packt
ihn, finde ich so ein bisschen fadenscheinig, muss ich sagen.
Ich weiß nicht, ich fand das interessant, dass Petunia dann irgendwann so ein bisschen Charakterentwicklung kriegt und man merkt, dass sie doch nicht so herzlos ist, ne? Die ist am Anfang, wird ihr relativ wenig gezeichnet, immer nur so als neugierig und schnippisch. Aber wenn du mal aufpasst, sie ist, also so über die Bücher hinweg, sie ist nie boshaft gegenüber Harry. Sie ist indifferent, ja, was jetzt nicht gute Erziehung ist. Aber sie ist nicht boshaft, ja. Also sie ist zwar wirklich neidisch auf ihre Schwester gewesen, aber sie ist aber nicht wirklich boshaft gegenüber ihm, während Vernon und Dudley ja wirklich einfach mal abgrundtief böse Menschen sind und da halt auch anscheinend auf Vernons Seite die Boshaftigkeit in der Familie ist, was wir ja mit Tante March mitgekriegt haben.
Ja, das ist wahr.
Naja, und dann schnappt ihn halt Dumbledore und nimmt ihn mit in irgendein Dorf, um Professor Slughorn einzusammeln, ja, der neue Potions-Lehrer wird, weil Snape kriegt ja jetzt endlich den Job als Verteidigung gegen die dunkle Künste-Lehrer. Da ist übrigens ein Treppenwitz drin, ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Voldemort wollte eigentlich den Verteidigung gegen die dunkle Künste-Job haben. Und Dumbledore hat Nein gesagt und seitdem hat es jeder nur ein Jahr ausgehalten.
Ah, okay. Voldemorts Fluch.
Ja, was ich sehr interessant finde. Auf jeden Fall. Ja, und Snape hat es ja auch nur ein Jahr ausgehalten.
Ja, eben.
Wobei, wenn man weiß, wie das mit Snape wirklich ist, ist das Buch ganz interessant geschrieben, weil man merkt dann, dass es jetzt hinten raus, das ist halt ordentlich durchgeplottet. Also du kannst, wenn du in Buch 7, dann gibt es ja nochmal so ein bisschen Revelation darüber, wie jetzt eigentlich das mit Snape und Dumbledore ist. Ja. Und wie das auch mit dem Umbringen Dumbledores von Snape war. Und dann rekontextualisiert das ja so bestimmte Teile, ne? Also sprich, Snape beschwert sich halt irgendwann mal unter der Hand bei Dumbledore, dass er von ihm nicht verlangen kann, dass er ihn tötet.
Ja.
Und das ist aber etwas, was dann halt erst was halt erst im Kontext Sinn macht. Wenn man nämlich weiß, dass Dumbledore irgendwie so ab der Hälfte des Buches wahrscheinlich schon so ein Batman-Gambit plant. Wir müssen jetzt erklären, ich glaube, ich muss erklären, was ein Batman-Gambit ist.
Ja, das solltest du erklären.
Weißt du das?
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist auch ein TV-Trope. Und zwar bei Batman gibt es regelmäßig, also danach heißt das jedenfalls, gibt es regelmäßig so Dinge, die er halt schon anlegt und die dann am Ende perfekt zusammenkommen, um den Bösen dann doch zu besiegen.
Ah, okay.
Ja. Also ist nah dran, also es ist ein Plan, der sich komplett darum dreht, dass Leute genau das tun, was du von ihnen erwartest, dass sie tun. Ja?
Ja, okay.
Ja, und das macht ja im Endeffekt Dumbledore, ne? Also ja, er weiß halt, dass Draco Malfoy ihn nicht umbringt. Ja, Snape macht ja schon am Anfang des Buches diesen Unbreakable Vow. Ja, also diesen Schwur gegenüber Malfoys Mutter, dass er den Job zu Ende bringt. Und eigentlich müssen sie an der Stelle schon gewusst haben, dass das funktioniert. Ja.
Ja, sonst hätte er das nicht schwören können.
Ja, und ne, also jeder verhält sich so wie erwartet. Und bei Voldemort ist es ja wirklich so, dass Voldemort halt berechenbar ist, eigentlich bis zum Umfallen. Ja, und das erfährt man dann ja auch durch die Backstory. Naja, und er nimmt halt Slughorn mit, ja, der auch eigentlich hauptsächlich zurückkommen soll, weil er wichtige Inhalte hat. Ja, nicht, weil er jetzt ein toller Mensch ist. Und Slughorn
er wird halt wirklich als Lehrer angestellt, weil er bestimmte Informationen über Voldemort hat und nicht, weil er irgendwie als Lehrer irgendwas taugen würde. Das finde ich schon sehr lustig.
Wobei, was man sieht, ich glaube, er taugt als Lehrer tatsächlich was.
Ja, er ist halt so ein bisschen narzisstisch.
Ja, naja, das Interessante ist ja, dass er sich halt mit unheimlich vielen Leuten umgibt, aber du wirst lachen. Ich habe KollegInnen gehabt, also ja, insbesondere einen Kollegen, der war genau so drauf. Ja, also solche Menschen gibt es als Lehrkräfte.
Ja, kann ich mir vorstellen. Es ist halt dieses sich mit Leuten umgeben, die man für vielversprechend hält, um sich dann selber damit brüsten zu können, dass man so deren Mentor war, ist halt schon irgendwie sehr narzisstisch, finde ich.
Ja, Slughorn wird ja an die Schule im Endeffekt zurückgezwungen, indem Dumbledore eiskalt Harry mitnimmt. Und ich habe auch den Film wieder dazu geguckt. Und im Film ist es noch so ein bisschen so, da wird es nur angedeutet. Im Buch ist es halt wirklich mit dem Holzhammer. Ja, also so Dumbledore, ja, ich lasse euch mal allein. Ja, und Harry dann in höchsten Tönen, wie toll Hogwarts ist und ja, und so weiter, worauf Slughorn dann hinterherkommt, ja. Und man muss ja sagen, also dass Dumbledore tatsächlich im Buch, ne, wir hatten das mal bei Buch 4, diesen Widerspruch zum Film, ja, er ist halt immer ruhig. Und das wirkt halt unheimlich gut, ja. Das steht immer irgendwo, dass er total ruhig reagiert. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so die Sache, ja, die ihn so ein bisschen badass macht. Ja, nee, und er schleppt halt Slughorn mit, warum erfahren wir dann, ja, er hat jetzt Privatstunden bei Dumbledore. Was ich auch total geil finde, ist, ja, dass Dumbledore zu ihm sagt, du kriegst jetzt Privatstunden von mir, weil das mit Snape, das war ja nun wirklich eine absolute Katastrophe und ich glaube, er benutzt auch fast diese Formulierung, ja. Ach genau, er benutzt das Wort Fiasko.
Ja, das kann man so sagen.
Ja, und das führt dann halt dazu, Harry verbringt dann irgendwie seinen Sommer bei den Weasleys. Das ist total lustig, wir kriegen als Backstory mit, dass irgendwas mit Tonks ist. Das taucht immer wieder auf, dass die nicht so glücklich ist.
Mhm.
Ja, stellt sich dann irgendwie raus, dass sie irgendwas mit Remus Lupin hat.
Ja.
Und der ja die ganze Zeit weggeschickt wird und so weiter und so fort. Ja, was dann besonders tragisch ist, weil Tonks am Ende des nächsten Buches stirbt. Liebe Leute, wer es nicht wusste, die stirbt, aber die fallen da wie die Fliegen um und ich habe dann irgendwie ja, du hast den Teil mit dem Zelt nicht gelesen, ich habe die Kampfsequenz nicht gelesen.
Ich habe den Teil mit dem Zelt gelesen.
Ja, also dann wollte ich ihn aufgeben. Gelesen, ja.
Ich habe
im siebten Buch tatsächlich einfach über den kompletten Kampf drüber geblättert, weil ich mir dachte, bla bla bla, ich verstehe eh nicht, was hier passiert, wer wohin rennt.
Ja. So kann man das natürlich auch machen, ja.
Das habe ich auch mit Helm's Deep gemacht. Ja, also.
Ja, gut.
Wobei das ja wenigstens bei Harry Potter 7 ja noch so halbwegs geht, ja. Helm's Deep ist ja das halbe Buch.
Ich weiß nicht, weil der Herr der Ringe wurde mir von meinem Vater vorgelesen, als meine Schwester und ich noch relativ jung war. Er hat einfach die langweiligen Stellen übersprungen. Das heißt, ich war sehr lange davon überzeugt, dass der Herr der Ringe ein nicht sonderlich langatmiges Buch ist. Der hat das sehr geschickt gemacht. Mhm. Und dann war ich sehr überrascht, festzustellen, was wir alles nicht gehört haben.
Ja, an der Stelle, im Hobbit, ne, gibt's ja diesen Spinnenwald. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ich habe ihn auf jeden Fall schon mal irgendwo erzählt. Der Spinnenwald im Hobbit steht dann nur drin, weil Christopher Tolkien, für den das Buch geschrieben wurde, Angst vor Spinnen hatte.
Das ist aber auch gemein.
Ja, aber komm. Ja. Wenn du jetzt Geschichten für deine Kinder schreiben würdest.
Dann würde ich unbedingt Dinge einbauen, vor denen sie Angst haben.
Ja, das würde ich aber auch sagen.
Okay.
Ja, also wo du halt weißt, es ist garantierte Spannung.
Ja, okay, das funktioniert dann als Spannung natürlich sehr gut, das ist wahr.
Ja, na gut, also wir stellen halt fest, irgendwie Voldemort ist abstammig von Slytherin. Er ist nämlich Tochter des letzten Zweiges, der direkt auf Halbblutsohn der Tochter des letzten Zweiges von Slytherin. Ja, wird dann ins Waisenhaus geschickt. Mhm. Und dort findet ihn ja dann Dumbledore irgendwie. Ja, dann gibt's halt irgendwie dieses Ding mit Professor Slughorn, wo er ihn nach den Horcruxen fragt und Slughorn erst die falsche Erinnerung rausgibt und dann die richtige Erinnerung irgendwie von Harry abgetrotzt bekommt, indem Harry ihm ein furchtbar schlechtes Gewissen macht.
Ja, also das ist ja, Harry gewinnt dann ja diesen Trank, der einem Glück bringt, mhm, und hat dann irgendwie so einen Moment, wo einfach alles funktioniert, was gerade plotrelevant wichtig ist.
Ja, aber ich finde das schön, wie das gemacht ist, ja. Und es ist halt auch nicht weggekippt, ne, also es ist halt so very meaningful. Auf der anderen Seite ist das dann halt auch so, das ist Chekhovs Trank, oder?
Ja, so ein bisschen. Also der ist halt da bei den, das gewinnen sie ja sogar bei Slughorn im Unterricht.
Mhm. Ja, genau.
Und Harry ist ja nur so gut, weil er das Buch von dem Halbblutprinzen hat.
Ja, was übrigens geil ist, weil das ja Snape ist und halt die Hälfte der Potion-Rezepte in dem Buch schlicht und ergreifend scheiße sind und Snape das besser weiß. Ja. Und anstatt es seinen Schülern beizubringen, wie man besser Potions macht, ja. Ja, nee, ihr macht das alle und ich beleidige euch derweilen.
Mhm.
Stell mal vor, ich würde das machen, so, weißt du, so. Nur die Hälfte der Grammatik erzählen und dann mal sagen, also wisst ihr, so richtig könnt ihr das nicht. Was ist das für ein Arschloch-Move?
Ja, das ist echt ein Arschloch.
Lehrer, ne? Also, ja, also als Lehrer wirklich.
Ja, das hatten wir schon festgestellt, dass ein Großteil der Hogwarts-Lehrer eigentlich nicht als Lehrer geeignet sind.
Ja. Naja, und dann stellt sich halt so ein bisschen heraus, dass Voldemort im Endeffekt, also auf der einen Seite stellt man halt irgendwie fest, der hat so eine freudsche Entschuldigung, ja. Übrigens ist sie, ich habe das jetzt nochmal gelesen, seine Mutter hat tatsächlich irgendwie den Vater so richtig so geraped im Endeffekt, ne? Also.
Ja, sag ich doch. Also die hat ihm halt so einen Liebestrank gegeben und dann über Jahre hinweg. Und als sie schwanger geworden ist, hat sie gedacht, der bleibt jetzt auch so wegen dem Kind.
Ja.
Und das hat er nicht gemacht, was ja, ich komisch verstehen kann.
So, genau. Und dann ist sie verarmt irgendwie weggegangen, ne? Und hatte dann den Sohn und der Sohn ist dann halt irgendwie im Waisenhaus und bei Borges und Berg aufgetaucht und hat sich mit Paraphernalien vollgestopft und wir stellen halt fest, irgendwie, dass er Horcruxe macht. Horcruxe sind Teile der Seele, die in Gegenständen sind. Und das genau. Buch wird ja, das Buch wird dann halt rekontextualisiert und dann wird halt, das ist interessant, weil wir hatten ja die These, dass das Buch nicht so wirklich passt, ne?
Ja,
und das Schöne,
also das Tagebuch, was Ginny gefunden hat.
Genau, das Tagebuch, was Ginny gefunden hat. Und das Schöne ist, dass Dumbledore sich wirklich Mühe gibt, das dann wegzuerklären.
Ja, weil ich denke mal, Rowling halt auch wusste, dass das nicht so ganz passt.
Ja, also so, nee, er wollte, dass das gefunden wird, damit nochmal jemand die Kammer öffnet. Und so, okay, ja. Mhm. Ja, ja, dann, er hatte ja irgendwie den Ring von Gaunt, weil die Familie, die von Slytherin abstimmt, heißt ja eigentlich Gaunt. Was ja auch ganz lustig ist, so als Wortspiel wieder. Den hat Dumbledore zerstört und dann finden sie ja noch irgendwie Slytherins Locket, aber da ist nichts drinne.
Ja, genau, da ist ja dann diese Sache, dass sie, dass man die einen giftigen Trank trinken muss, um an dieses Locket ranzukommen. Und Dumbledore das macht und dann sowieso schon geschwächt ist.
Ja, wobei, dass er irgendwie total komisch ist, weil er im Endeffekt, ja, Harry da die ganze Zeit dann anfleht, ihn umzubringen und so. Also ist auch ein komischer Trank. Und das Locket ist leer und da ist eine Notiz drinne von RAB.
Genau, und wer das ist, erfährt man dann erst im nächsten Buch.
Genau. Also, dass das Dumbledores Bruder ist, erfährt man dann erst im nächsten Buch. Im Zweifel, ne, kriegen wir ganz viele fiese Zuschriften. naja, gut. Also, liebe Leute, ne, wer es nicht weiß. Also, ich glaube, es gibt jetzt hier niemanden, der mit dem Werk mitliest mit uns.
Ja, ja, das hoffe ich doch auch. Ja. Ich meine, wenn, dann sollte man es vorher gelesen haben, bevor man sich diesen Podcast anhört. Das funktioniert vielleicht.
Ja.
Dann weiß man auch, wo wir die inhaltlichen Fehler machen.
Also, weiß man dann, wo ich drüber geblättert habe.
Genau. Nee, genau. Aber die Sache mit dem Spoiler, dass Snape Dumbledore tötet, das war ja auch diese Aktion, wo jemand da war diese Schlange vor den Buchhandlungen, weil ja alle irgendwie direkt am Erscheinungstag dann das Buch haben wollten. Und dann ist ja jemand an dieser Schlange vorbeigerannt und hat so gerufen, Snape kills Dumbledore. Und alle waren voll wütend.
Ja. Wieso? Weil das Schöne ist, das hilft ja nicht mit dem Spoiler, weil du weißt ja nicht, ob der wahr ist. Du musst das Buch immer noch lesen. Das macht eigentlich das Buch noch interessanter.
Ja, das ist wahr. Hätte auch sein können, dass der irgendwelchen Scheißdreck erzählt hat.
Ja. Das ist vielleicht auch so ein Plan, so also als Autor, ja, so regelmäßig einfach mal fallen lassen. Ja, sagen, tja, und wenn Sie jetzt wissen wollen, ob ich gelogen habe oder nicht, kaufen Sie das Buch.
Ja, das ist wahr.
Und dann die Hälfte der Zeit wirklich lügen oder so. Als ich im Referendariat war, hatte ich einen Schüler, der hat mich jeden Tag gefragt, ob wir, in Bayern gibt es so unangekündigte Tests, ne, ob wir so einen unangekündigten Test schreiben. Und ich habe jeden Tag ja gesagt. Und dann habe ich es halt auch irgendwann mal gemacht.
Gerade dann, wenn er schon überzeugt war, dass du es sowieso immer
ja, nein, natürlich, also ich habe immer ja gesagt und dann irgendwie so nach 8 Wochen war dann so, ja, schreiben wir heute eine Ex? Ja. Und deswegen rückt doch mal die Tische auseinander. Boah! Und ich dachte mir so, Alter, ich kann ja nicht immer lügen. Ja.
Ach, das ist aber auch gemein.
Hätte ich Nein sagen sollen?
Ja, weiß nicht. Also kannst du es ja nicht sagen, wenn es unangekündigt sein soll, das ist schon klar.
Wieso? Das war direkt vor der Stunde, es hat geklingelt, er kam rein und hat die Frage gestellt.
Ah, okay. Ja. Interessant.
Naja, und auf jeden Fall ist also jetzt die Exposition da, Harry, es gibt 6 Horcruxe, also es gibt 7 Horcruxe, ja, und Harry muss die Horcruxe zerstören, damit man Voldemort umbringen kann. Das mit Dumbledore erledigt sich von alleine. Okay, also das ist Exposition Nummer 1. Dann gibt's irgendwie Character Development für Snape, jede Menge, ja.
Ja, so dass man halt nochmal irgendwie mehr mit dem Halbblutprinz des Erdes ist.
Ja, wobei das fand ich immer so ein bisschen okay. Ja, das war halt unwichtig. Ja.
Ja, es ist halt, Harry mag ja den Halbblutprinzen durch seine Anmerkungen in diesem Buch immer. Und dann stellt er fest, dass es Snape ist und dann hat man halt so, ja, er mochte den jetzt die ganze Zeit und jetzt ist es halt der Lehrer, den er die ganze Zeit gehasst hat. Sodass man dann im Prinzip Snape in einem etwas positiveren Licht sehen soll.
Ja, das kommt ja dann noch, das kommt ja doch mal im nächsten Buch, ne? Also, also dass Snape halt von diesem, aus dem ambivalent, so, das ist schon eine sehr ambivalente Figur, schon die ganze Zeit. Mhm. Aber er ist halt auch einer von den Guten. Ansonsten machen wir bei den Bösen weiter. Ja, Draco Malfoy kriegt ein bisschen Character Development.
Ja, das fand ich nett, muss ich sagen. Also, dass er halt diesen Auftrag da bekommt, Dumbledore zu töten und sich dann halt herausstellt, dass er das nicht kann. Das heißt, er ist halt im Prinzip die ganze Zeit so ein Großmaul gewesen, aber so richtig böse ist er dann halt doch nicht. Sondern er war halt einfach so ein verwöhnter kleiner Junge, im Prinzip, der halt scheiß Eltern hatte.
Ja, wobei das ja bei den Malfoys in der Familie läuft, ne? Sein Vater war auch immer nur mutig, wenn's um nichts ging. Ne? Also so diese Schleimige.
Ja, also die Malfoys sind insgesamt halt mehr so Mitläufer irgendwie. Mhm.
Und sein Papa hat's ja dann nach die Order of the Phoenix in Azkaban eingesperrt, weil er war ja doch mit dabei. Mhm. Und Draco muss das jetzt beweisen und so, ja, und er möchte dringend ein Todesser sein. Also ein Death Eater und kriegt nicht mal das hin, weswegen seine Mutter hinterm Rücken mit Snape schon mal einen Deal macht, ja, dass Snape dann die Drecksarbeit macht und ja. Und wir dann natürlich jetzt schon, und wir jetzt natürlich wissen, dass das irgendwie hinten raus alles von langer Hand von Dumbledore geplant war. Als Dumbledore mit Voldemort um die Verteidigung gegen die dunklen Künstlerstelle spricht, ja, haben die auch so einen Austausch, wo dann Voldemort sagt so, ja, also meine dunklen Künste, bla bla bla, ja. Und Dumbledore sagt, nein, Liebe ist mächtiger, ja. Mhm. Und naja, wo du dir dann auch so denkst, okay, Leute, ja.
Ja, das ist halt so ein paar platte Lebensweisheiten, muss man halt auch schon mal drin haben.
Hast du das auch in deinen Büchern?
Ich schreibe Frauenromane.
Okay, das ist eine einzige platte Lebensweisheit.
Musst halt irgendwie hin und wieder mal irgendwie ein paar Dinge über Liebe sagen, die halt relativ eher so kitschig sind.
Was glaubst du, kriegst du einen polyamorösen Frauenroman unter im Buchhandel?
Das würde ich gerne mal. Ich habe mich bisher nicht getraut, das vorzuschlagen, weil mein Agent wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Aber das wäre noch so ein Experiment für irgendwann, ob ich damit durchkomme.
Also liebes Publikum, ihr habt es ja gehört, ja, wir suchen Crowdfunding. ja. Wobei der Klappen, Entschuldigung, der Klappenumschlag ist doch total super, der schreibt sich doch von alleine. Ja.
Ja, ich meine, es ist halt im Prinzip dann so eine Dreiecksgeschichte, die aber gut ausgeht.
Ja. Maria liebt Christian und sie liebt auch Isabelle. Ja.
Oder so. Ja.
Und alle drei wissen voneinander und leben sogar gemeinsam. Ja, was gut, kann da schon schief gehen? Fragezeichen. Es stellt sich das ganze Buch raus, es geht nicht schief.
Also aus plottechnischen Gründen muss es dann natürlich erstmal ein bisschen dramatisch sein, bevor es dann
klappt. Ja, naja, das kriegst du ja locker hin. Ja, aber sämtliche Dramatik wird dadurch gelöst, dass die Protagonisten abends mit einer Pizza auf dem Sofa sitzen und das einfach ausdiskutieren.
Ja, das klingt sehr gut. Ich bin dafür.
Das ist... Also wie gesagt, liebe Leute, ne? Crowdfunding dann zu uns.
Genau.
Und ja, Malfoy kriegt Charakterentwicklung, Snape so ein bisschen schon, der kriegt halt im nächsten Buch nochmal richtig viel, so auch so redeeming-mäßig. Was ja ganz lustig ist, ne? Dumbledore hält die ganze Zeit große Stücke auf ihm, es stellt sich raus aus guten Gründen. Ja.
Ja.
Aber
es gibt ja immer mal so im Harry Potter-Fandom gibt es ja die Leute, die darüber sehr, sehr wütend sind.
Warum?
Weil Ed Snape trotzdem immer noch ein Arsch ist, ne? Also das macht ja seine Pädagogik nicht besser. Und die Art, wie er Harry behandelt hat, macht das ja auch nicht besser. Also es ist nicht so, als wäre jetzt plötzlich alles null und nichtig, was er vorher getan hat, dass er die ganze Zeit gemein war zu seinen Schülern und alles. Und dann halt zu sagen, vor allem diese Sache, dass Harry ja dann am Ende vom letzten Band noch sein Kind nach Snape benennt.
Wobei, das kann auch ein Tritt sein.
So, ich mag dich nicht, Kind.
Nee, also weißt du, ja, was kannst du Snape Schlimmeres antun, als dass er irgendwie so die Plage von Harry Potter nach ihm heißt?
Das ist natürlich auch wahr. Ich glaube, so tief geht es nicht. Nee, also es gibt schon einige Leute, die da so ein bisschen wütend drüber sind, dass das halt irgendwie diese Idee, dass diese eine gute Sache, die Snape getan hat, alles wieder gut macht, was er in allen Büchern vorher halt angestellt hat. Das ist natürlich, das funktioniert
nicht. Ja, ich glaube, also es gibt ja, ich glaube, es ist, ja, das ist auch hier in dem Buch. Trelawney kommt nämlich irgendwann an und beschwert sich bei Dumbledore darüber, dass er sich ja jetzt die Divination Lessons mit dem Firenze, dem Zentauren, teilen muss.
Mhm.
Ja, weil der wurde ja verstoßen, weil er zu den Menschen gegangen ist und denen geholfen hat. So. Ja, und jetzt hast du halt irgendwie den Zentauren, der da irgendwie so total abgespaceden Kram sagt und die Verrückte mit der Brille und den Schalen. Ja. Mhm. Und in einem Fach, das so und so null Wert hat. Ja. Und Dumbledore sagt dann, naja, Trelawney ist hier nicht an der Schule, weil die eine gute Lehrerin ist, die ist hier an der Schule, weil sie diese Prophezeiung gemacht hat und weil wenn die da draußen rumläuft, ja, Voldemort die in die Finger kriegen kann.
Mhm.
Ja? Firenze ist hier nicht an der Schule, weil er ein toller Lehrer ist, ja, sondern weil er für mich eingesprungen ist und jetzt nirgendwo anders hin kann, ja. Und ich glaube, Snape ist an der Schule, weil er halt in der Nähe von Dumbledore sein muss. Und
ja,
er braucht
ja,
halt einen Posten. Ja?
Das ist halt, das zieht sich so durch. Er praktisch keiner der Lehrer ist an der Schule, weil der ein guter Lehrer ist.
Ja,
sondern
doch,
die sind alle.
Die wir nicht sehen, ja.
McGonagall, ja, genau.
Flitwick.
McGonagall. Ja, genau, McGonagall ist die einzige kompetente Lehrerin.
Ja, der Charms-Lehrer auch, ja, hier die Herbologie-Lehrerin, ja, das ist doch dasselbe mit Hagrid, ja. Also ich meine, bei Hagrid ist es ja so ein Running-Gag, dass Hagrid ein scheiß Lehrer ist, ja, und dass er dann ersetzt wird durch, hin und wieder durch diese Mrs. Grubbly Plank ersetzt wird, die halt einen guten Unterricht macht. Ja,
mhm.
Und er ist ja jetzt in dem Buch auch total stinkig, dass Ron, Hermione und Harry bei der ersten Gelegenheit erstmal sein Fach abgewählt haben, weil sie gesagt haben, oh Gott, das kann man uns echt nicht antun. Ja. Und dann kommt ja hier so der ganze Liebeskram. Und ich habe extra nochmal drauf geguckt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass der Liebeskram auf einmal so um die Ecke kommt.
Ja.
Es stimmt gar nicht so sehr, sondern es ist halt ab Buch 6 und jetzt sind die ja alle 14, 15, 16 sind sie jetzt, ne? Bis auf Ginny, die ist irgendwie 2 Jahre jünger. Und auf einmal ist es halt so, ja, das passt schon vom Alter her. Und die
ja,
Menge.
Ich meine, es gab ja im Buch vorher auch noch die Sache mit Cho Chang.
Ja, oh Gott, ja. So, und es gibt halt so den Ship-Tease mit Ron und Hermione. Jetzt mal, aber du bist ja hier die Frau von uns.
Oh je, was ist das jetzt?
Das heißt, dass ich noch hilfloser bin als du, was diese Frage angeht. Kannst du mir erklären, was die an dem findet?
Keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, manche Frauen fühlen sich ja zu Männern hingezogen, um die sie sich irgendwie so kümmern müssen. Also das ist meine einzige Erklärung.
Es gibt diesen alten Spruch, Frauen lieben die einfachen Dinge im Leben, zum Beispiel Männer. Aber also es muss Liebe sein, weil rational ist es nicht zu erklären. Ne? Also Hermione hat auf jeden Fall regelmäßig gebrochenen Herzen, weil ja irgendwie Ron mit Lavender Brown rumknutscht und dann auch so typische Dude-Probleme hat. Nämlich Lavender klammert und er will sie eigentlich und er kriegt es nicht hin, ihren Laufpass zu geben. weil er nicht genug Mut hat, wo ich mir dann so denke, oh meine Güte. Das Schlimme ist ja, ne, das ist sehr realistisch, ich weiß nicht, wie viele Dudes ich schon erlebt habe, ja.
Ja, das ist schon, also das hat sie schon realistisch dargestellt, wie das so alles läuft da.
Genau, und Hermione leidet halt leise, ja, und Harry ist relativ klar ab Seite 1 sozusagen hinter Ginny her, ja.
Mhm. Und hat damit halt nur das Problem, dass er nicht weiß, wie Ron das so aufnehmen wird.
Und dass die aktuell was mit Dean Thomas hat.
Ah, ja, stimmt.
Die hatte da was mit Dean Thomas, aber für sie ist klar, dass Dean halt so, naja, das ist halt, der ist nett, aber das ist jetzt, ne, und so. Also, ja. Und es gibt dann tatsächlich eine Stelle, die, wo dann so Harry mit sich so, aber sie hat sich von Dean getrennt und dann so in Kursiv, aber sie ist Rons Schwester, aber sie hat sich von Dean getrennt. Sie ist Rons Schwester. Ja, meine Güte. Sie knutschen sich dann irgendwann und anscheinend ist es dann vorbei und so, ja. Weil Ginny muss dann ja an der Schule bleiben, während Harry irgendwie.
Ja, Harry macht ja auch noch dieses dramatische Ding, dass er dann am Ende vom Buch dann noch sagt, von wegen, wir können nicht zusammenbleiben, weil das ist zu gefährlich für dich.
Wo sie, glaube ich, den Kopf wäscht oder so dann noch.
Ja, also sie sind dann auf jeden Fall erstmal nicht mehr zusammen.
Ja.
Die kommen ja dann erst.
Ey, ich hasse es ja, ne? Also jetzt mal, ich hasse ja absolut so dieses, ja, nee, ja, ich muss jetzt leider diese Beziehung beenden, weil ich dich beschützen möchte. Danke, meine Autonomie und so.
Ja, das ist immer, ich hasse dieses Show auch so unglaublich.
Nee, das Schlimme ist, ich kenne Menschen, die sowas erzählen, ja, das ist ja nicht unwahrscheinlich.
Ja, es ist nicht unwahrscheinlich. Ich hasse es, aber sowohl in der Realität als auch in Büchern.
Ja, es ist auch so, ja, so. Oh, du bist 2 Jahre älter als ich, das ist aber schön. Danke für die Mithilfe. Naja, auf jeden Fall kriegen sich dann Ron und Hermione und haben sich wahrscheinlich, wenn sie sich auch so dringend wollen, auch so ein bisschen verdient. Lavender wird halt irgendwie so, die kann einem eigentlich nicht leid tun. Was ja noch viel, viel geiler ist, ist ja, dass hier Romilda Vane Harry da irgendwelche Liebestränke unterschieben will, damit er auf sie fällt. Und es ist ja auch so total geil, dass sie das auf einmal alle auf Harry abfliegen, weil er angeblich der Auserwählte oder so ist. Da muss sie dann auch so Fragen stellen, was sind die Kategorien, aber gut. Ich meine, das ja, ist
vor
alles.
Allem, ja, vor allem, warum haben sie das vorher nicht mitgekriegt? Ich meine, das lief ja jetzt schon eine ganze Weile so mit seiner Narbe und so. Und er war dann ja immer mal wieder beliebt.
Und dann total war, unbeliebt.
Dann, ja, das war ja immer so dieser Zyklus in den Büchern. Er war dann am Anfang wieder total beliebt und dann passiert irgendwas, dann mochte ihn wieder niemand und am Ende war er wieder total beliebt. Aber irgendwie hat dann trotzdem niemand die Memo bekommen, dass er tatsächlich irgendwie der Auserwählte sein könnte.
Ja, gut, nach dem Kampf im Ministerium, ja, war es dann eigentlich klar. Und der Daily Prophet schreibt den halt hoch. Was übrigens auch sehr schön ist, das kommt auch vor, der neue Minister für Magie stellt sich auf der einen Seite beim Premierminister vor und wir kriegen mit, dass das Ministerium für Magie eigentlich kein Ministerium, sondern die Regierung für Magie ist und die grundsätzlich der Meinung sind, dass ja Muggel einfach nur so Fußvolk sind, ja, was ich sehr arrogant finde.
Ja, das ist sehr arrogant.
Aber das kommt ja immer wieder, dass die Zauberer, insbesondere so die offizielle Seite, sehr arrogant ist. Und da kann man Dumbledore sehr verstehen, dass er da nie mitmachen wollte.
Mhm.
Ja. Und der kommt dann auch bei Harry an und sagt, sag mal, Harry, könntest du bitte für uns als The Chosen One hier irgendwie hier irgendwie PR-Figur-Meme und Harry so, fick dich, ja.
Verständlicherweise. Ja.
Das ist auch noch ganz spannend. Also Harry ist dann schon sehr autark geworden, ja, und so. Was ich ganz spannend finde, er verdächtigt die ganze Zeit Malfoy, dass er ein Todesser ist und dass er irgendwas Böses plant und er hat von vorne bis hinten recht. Mhm. Ja, und alle so, du bist doch wahnsinnig. Und dann denke ich mir aber auch so, Leute, habt ihr die letzten 6 Bücher nicht aufgepasst?
Ja, ja, anscheinend nicht.
Ja, ich meine, die einzige Person, bei der sie nun wirklich unbegründet paranoid sind, ist Snape und der hat ihnen aber auch ordentliche Gründe dafür gegeben.
Ja, also sie sind eigentlich nicht unbegründet paranoid. Sie interpretieren nur sein seltsames Verhalten etwas anders, weil sie nicht alle Informationen haben.
Ja. Okay, und naja, dann kommen halt diese ganzen Liebesgeschichten. Die sind halt lustig, das zieht sich halt auch so wirklich schön durchs Buch, ja. Ja, und Fred und George haben ja Weasleys, ja, mit dem Startkapital von Harry den Weasleys Laden, ja, für Scherzartikel. Was total geil ist, weil Harry kann kostenlos einkaufen, ja, sozusagen.
Ja.
Als stiller Teilhaber.
Ja, ich finde das, also für die habe ich mich immer sehr gefreut. Das ist einfach so eine schöne Nebenhandlung, finde ich. Ja.
Auch übrigens, ja, so ein Moment, der absolut geil ist und der kommt leider nicht im Film vor, weil den hätte ich gerne im Film gesehen, ist Luna Lovegood. Luna Lovegood ist Stadionsprecherin beim Quidditch. Ja. Und es ist für die Götter, ja, weil sie halt so total daneben so, ja, und McGonagall sagt dann, ruft dann irgendwann zwischendrin mal den Stand ein, weil sie komplett woanders ist, ja. und ja, es wird ja irgendwie Ron hat ja frisst ja die Liebestrankpillen, ist dann in Romilda Vane verliebt, ja, und wird dann gleich hinterher von Slughorn mit etwas vergiftet. Mit dem Slughorn eigentlich Dumbledore vergiften soll, was sehr interessant ist. Also ich glaube, Malfoy braucht 3 oder 4 Anläufe, um irgendwie versuchen, Dumbledore zu vergiften. Und man sieht halt, wie inkompetent der darin auch ist. Mhm. Ja, also wie sein Vater, der hat das ja auch nicht hingekriegt. Siehe Buch 2. Und ja, also naja. Malfoy kommt, glaube ich, irgendwann nochmal wieder und redeemt sich. Jedenfalls stand das so in der Backstory, aber ich glaube, das ist nicht im Text, ne?
Du meinst Draco Malfoy.
Draco, also ja.
Der kommt ja im nächsten Buch, während der Schlacht um Hogwarts, kommt er nochmal wieder und hilft da Harry so ein bisschen.
Ja. Und ja, also das, also es ist halt unheimlich viel Exposition drin, ne? Also. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Der ganze Liebesschnunz ist halt lustig, ja.
Ja.
Auf der anderen Seite, also Ron und Hermione, sind die dann schon ein Pärchen oder nicht? Nee, die wären das erst am Ende vom 7. Buch.
Ja, genau, da sind dann ja auch im 7. Buch sind nochmal einige Eifersuchtsgeschichten mit Ron und Harry. Wovon dann irgendwie meint, Harry und Hermine hätten was miteinander und so.
Ja, aber die hatten doch nie Interesse aneinander.
Ja, wie man halt so ist.
Ah, ja. Wobei ich das sehr schön finde, weil wie der arme Harry da dazwischen steht und die ganze Zeit das Drama aushalten muss.
Ja.
Ja. Und es gibt halt auch eine schöne, ja, und er selber auch. Also es gibt auch sehr, also was ich wirklich gut kann, ist die Beschreibung von seiner Eifersucht und so. Wie sich mehrfach denkt, dass er jetzt Dean Thomas einfach erwürgt.
Der arme Dean Thomas, der hat das nicht verdient.
Ja, ja. Haben wir irgendwas vergessen? Eigentlich nicht, also das ist jetzt so ein Setup-Buch, ne? Wir wissen, man weiß am Ende von dem Buch den ganzen Kram, den man vorher auch weiß, und es ist halt so, ich glaube, es war plotmäßig eine große Leistung.
Ja, also sie hat da viele Sachen zusammengeführt und dann ist im Prinzip man ist am Ende von diesem Buch, hat man halt das Gefühl, so jetzt kommt nur noch der große Showdown. Also sie wissen jetzt, was sie zu tun haben und müssen das halt einfach nur noch tun.
Genau, und Dumbledore muss ja als Mentor aus der Gleichung entfernt werden.
Ja, genau, das ist ja diese Fantasy-Plot-Struktur sieht es ja vor, dass der Mentor dann irgendwann stirbt, wenn der Schüler nichts mehr zu lernen hat. Und dann bereit ist, seinen eigenen Weg zu gehen.
Mhm. Warum stirbt Obi-Wan in Folge 1?
Weil?
Das reicht.
Ja, also das war ja...
die anderen beiden Filme nicht finanziert waren.
Ja, die anderen beiden Filme waren ja nicht vorgesehen. Und... das war dann ja tatsächlich eben diese, also das nennt sich ja die Heldenreise, diese Struktur, von der wir da reden. Und in der Heldenreise ist es halt vorgesehen, dass dann irgendwann der Mentor stirbt, damit halt der Schüler nochmal so über sich rauswachsen kann, während er auf sich selbst gestellt ist. Und das war halt dann, wenn du den Film, den ersten Star Wars Film als für sich siehst, dann ist es halt so, dass er da dann so sein eigenes Ding machen kann und dann nur noch irgendwie mal Obi-Wans Stimme hört, von wegen höre auf deine Gefühle und so, wenn er dann diese Bombe da im Todesstern abwerfen muss. Mhm. Und das ist halt, dann danach musste man dann halt nochmal einen neuen Mentor anfangen, aber der stirbt ja dann auch.
genau, naja, bei Harry ist es ja auch so, Sirius ist glaube ich der Erste und dann kommt irgendwie.
Ja, genau, also das ist halt immer mal, man hat halt so diese Mentorfiguren und wenn du dann die Charakterentwicklung des Helden halt schon so darstellen willst, dass er halt irgendwann auch auf sich alleine gestellt Sachen auf die Reihe kriegt, dann musst du halt den Mentor irgendwie aus der Gleichung ziehen. Mhm. Und meistens ist es dann halt am dramatischsten, wenn du den halt umbringst.
Ja, am besten vor den Augen des Helden, damit es auch wirklich schön traumatisierend ist.
Ja, genau.
Ja, weil ohne Trauma kannst du ja kein Held sein.
Ja, das geht ja sowieso nicht.
Ja, ja. Ich fand jetzt so beim Lesen fand ich das Buch gar nicht so schlecht. Ich habe auch festgestellt, irgendwie, das ließ sich jetzt schneller lesen als The Order of the Phoenix. Jetzt nicht nur von den Seiten her, sondern ich weiß nicht, vielleicht war mein Modus auch bisher ein anderer.
Ja, ich denke halt, es hat sehr wenige Längen dafür, halt weil sie so viele Sachen erstmal etablieren musste. Hat sie halt wenig so, sie hat ja immer diese Struktur, dass so ein Buch so ein Schuljahr ist. Und dann macht sie es manchmal, denke ich, wirklich so, dass sie Handlung ein bisschen so zu sehr aufteilt über das Schuljahr und dann nicht genug hat, um dieses Schuljahr irgendwie so zu füllen, dass da keine Längen entstehen. Aber in dem Buch gab es halt so viel Zeug, dass das gut hingehauen hat. Ja. Im nächsten ist halt dafür das Rumsitzen im Zelt, weil sie das Schuljahr irgendwie füllen musste.
Was ja total geil ist, alle möglichen Lehrer, also nicht nur Dumbledore, sondern auch Hagrid und so weiter, lassen Harry die ganze Zeit irgendwelche Zettel zukommen. Also Dumbledore immer, wann die nächsten Stunden sind. Ja, was halt total geil ist, weil wenn du das relativ schnell liest, fällt dir das, also mir ist es aufgefallen, es kommen immer random Leute auf Harry zu, ja, die ihm einen Zettel in die Hand geben. Ich soll dir das geben. Ja, und ich denke mir so, ja, also die durchschnittliche Rollenspielrunde würde beim dritten Mal den Zettel nicht mehr annehmen. Oh, schon wieder eine Quest, ja. Ja, aber so, das fand ich noch ganz lustig. Ich meine, McGonagall taucht nicht wirklich auf, ne? Und so.
Ja.
Was ja noch ganz lustig ist, wie Harry an dieses. Oh, sorry, es ist irgendwie. Es ist draußen so dunkel und ich bin dann irgendwie immer müde.
Ja, verstehe.
Ich gähne auch in anderen Podcasts, da muss das Publikum durch. McGonagall kommt ja am Anfang an und dann stellt sich heraus, dass Harry doch Potions nehmen kann, was auch total lustig ist. Also er konnte ja Potions nicht nehmen, weil Snape gesagt hat, man muss mindestens das und man muss mindestens die und die Note haben. Aber nachdem Snape Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet, mhm. Ja, übrigens auch wieder sagt, ja, eure Ausbildung in den letzten Jahren war ja scheußlich. Ja. Otto und Umbridge, ja.
Ja, ich meine, da kann der schon recht haben.
Ja, wenn ja jedes Jahr der Idiot wegstirbt.
Ja. Ja, dann waren die alle nicht so gut in der Verteidigung gegen die dunklen Künste, muss man mal so sagen.
Ja, Snape war der Erste, der gut genug war, dass er selber abhauen musste. Und dann kann halt Harry dann doch am Ende sämtliche Fächer nehmen, die man braucht, um Auror zu werden.
Mhm.
Oh, es gibt noch eine Figur, die ist total super. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Da gibt's diesen Quidditch-Spieler.
Mhm.
Wie heißt der? Matthew McLagan oder so? Ich weiß nicht, wie der Vorname ist, aber McLagan heißt der.
Mhm.
Und er ist eigentlich der bessere Keeper. Ja. Er verliert aber gegen Ron bei den Tryouts, weil Hermione ihn heimlich verhext.
Ja, das ist nicht so fair irgendwie.
Und dann ist ja Ron krank und McLagan prügelt im Spiel ja haut im Spiel im Endeffekt so per Proxy Harry vom Besen und ist die ganze Zeit schlauer als alle anderen, will ihm Vorschriften machen und er ist halt wirklich ein absolut indiskutabler Typ. Und dann ist ja, Hermione ist ja auch Teil dieses Clubs von Professor Slughorn, ja, dieses Elite-Clubs, den er da hat.
Mhm.
Und da ist dann irgendwie so eine Weihnachtsparty und sie will eigentlich Ron einladen, ja, sie hätte Ron eigentlich mitgenommen und war da, ja, und so. Aber Ron hatte ja gibt ihr eine Abfuhr, bevor sie überhaupt was sagen konnte. Und dann nimmt sie den Typen mit und der Typ ist halt einfach nur ein furchtbarer Mensch, ja. Der redet halt nur von Quidditch, kann sich nicht benehmen und so weiter. Und es ist halt wirklich so, dass Hermione dann irgendwie sich bei Harry ausheult und dann verschwindet. Ja. Während ja Harry den anscheinend wirklich alles, was weiblich ist und irgendwie über 15, gerne mitnehmen will. Also Ginny nimmt Dean Thomas mit, die ist belegt und Harry braucht dann auch braucht dann ja auch niemanden. Und Harry nimmt natürlich Luna Lovegood mit, was ich total super finde, weil ich glaube, Luna Lovegood ist eine gute Begleitung für eine Party.
Ja, ich denke auch. Also die ist ja generell auch eine großartige Freundin, finde ich.
Ja, die ist vor allen Dingen in ihrem Wahnsinn auch verlässlich.
Ja.
Ja, wobei, da kommt dann ja noch der Vater im nächsten Buch. Das ist auch so eine komische Nebengeschichte, aber gut. Das werden wir uns dann an der Stelle angucken müssen. Mhm. Ja. Hast du noch irgendwelche Bemerkungen dazu? Oder?
Ich glaube, wir haben jetzt wirklich soweit alles behandelt.
Ja, es ist unheimlich dicht, aber es ist jetzt nicht so wirklich spannend, ja, also die ganze Backstory wird halt, wir haben ja schon mal gesagt, also es ist ja anscheinend so, dass ab dem dritten Buch der Plot erst da war, ja, so man hätte sich, glaube ich, wünschen können, dass es alles ein bisschen mehr verteilt ist, ja.
Ja, das ist halt das Problem, wenn man Serien so schreibt, dass man immer darauf warten muss, ob man noch einen nächsten Vertrag kriegt oder nicht. Wobei das dann nach ihrem Erfolg klar war, dass die so viele weitere Verträge kriegen wird, wie sie halt möchte. Ja, weil ja der Verlag irgendwie dankbar war, weil sie praktisch das gesamte Einkommen des Verlages wahrscheinlich generiert hat. Aber ja, das ist halt schon am Anfang, wenn man halt mal so sein erstes Buch rausbringt, ist das ja sowieso irgendwie nie klar, ob man nochmal einen Vertrag kriegt oder ob man für immer verbrannt ist als Autor oder
ja,
so.
Ich frage mich ja, also ich lese ja diese Jim Butcher-Sachen, ne, hier Dresden Files.
Ja.
Da kommt dieses Jahr Buch 16 und Buch 17 raus.
Oh, ja.
Wie macht denn der das?
Also, ja, der hat Jim Butcher sind ja mehr so nicht so sehr aufeinander aufbauende Geschichten.
Ja,
also
gut,
sind ja auch gerne mal so Einzelplots.
Ja, man kann sie halt aus der Reihe lesen, ne? So ein bisschen.
Ja, genau.
So wie die Terry Pratchett man da auch aus der Reihe lesen kann.
Genau.
Ja.
Und damit geht das dann natürlich leichter. Dann hast du nicht irgendwelche Dinge, die du in einem Buch anlegen und im nächsten wieder verwenden musst oder so. Beziehungsweise du kannst das machen, musst es aber nicht machen. Du kannst halt auch sehr gut einfach so wie halt in so einer alten Fernsehserie, so jedem Buch passt, gibt es dann ein Monster der Woche, ja, das besiegt werden muss.
Ja, das ist ja dann auch so Krimi-mäßig, ne? So.
Ja, genau.
Die Bluttat der Woche.
Genau, die Bluttat der Woche, so in der Richtung.
Gibt es das auch bei Frauenromanen, der Kitsch der Woche?
Ah ja, Frauenromane sind ja meistens nicht so auf so eine lange Reihe oder so ausgelegt. Also vor allem, wenn du dann halt den Schwerpunkt auf die Liebesgeschichte hast, dann hast du ja am Ende des Buches sind die dann halt verliebt. Und dann kannst du, teilweise machen die Leute das dann so, dass sie halt aus der Umgebung dieses ersten Pärchens, aus dem ersten Buch, die haben dann halt irgendwelche Freunde oder so und die verlieben sich dann wieder in irgendjemanden im nächsten Buch, sodass du irgendwie immer noch dieselbe Welt irgendwie hast.
Das Konzept, wo dasselbe Pärchen dann in Buch 2, wo es dann kriselt?
Ja, das gibt's auch.
Ja, okay.
Teilweise geht es dann auch noch, denn im Buch 2 heiraten sie dann halt oder so. Ja, das kommt auch vor, es kommt aber nicht so oft vor.
Ja, und dafür muss halt Buch 1 schon gut verkauft worden sein.
Ja, genau.
Und dann kommt wahrscheinlich der Verlag und sagt, aber machen Sie es bitte nicht zu schlimm, wir möchten die LeserInnen halten.
Ja gut, zu viel Drama kannst du eigentlich nicht machen in so einem Roman.
Naja.
Also das kannst du so dramatisch wie möglich, das ist gewollt.
Gut. Ja, dann beim nächsten Mal müssen wir dann diese Reihe abschließen, ne?
Oh ja.
Ja.
Dann haben wir das letzte Buch.
Dann haben wir auch.
Können zwei Podcast-Folgen draus machen. So wie bei den Filmen.
Nein, das machen wir nicht. Ich werde mich irgendwie. Ich habe jetzt eh bald Ferien. Also ich habe dann in den Ferien habe ich wirklich Zeit zum Lesen. Gut. Ja, und auch so ein bisschen Kopf frei. Und ja, ich werde ja eh über die Schlachtenszene drüber blättern.
Ja gut, dann hast du natürlich einiges, was du überblättern kannst.
Ja, naja, wir werden mal sehen. Ich glaube, wir müssen dann nochmal über die Aufarbeitung im Film sprechen oder so. Ja, aber das wird sich zeigen. Ja, dann haben wir es, ne? Genau. Ja. An der Stelle, wie immer, meine Damen und Herren, im Gegensatz zu mir ist die Andrea nicht versorgt. Und es sind ja gerade für alle von uns ernste Zeiten. Der Kofi, den wir vorhin schon erwähnt haben, der Link steht in den Shownotes. Bezahl dir doch mal einen Kaffee, sie kann es gebrauchen.
Ja, ich habe sonst immer zu wenig Kaffee.
Ja, genau. Wenn sich genug Menschen für das Crowdfunding, für den polyamorösen Frauenroman finden, dann umso besser.
Ja, wir müssen mindestens 10.000 Euro zusammenbekommen, dann kriegen wir das hin.
Ja. Ich spiele gerade hier Pillars of Eternity, kennst du das?
Nee.
Also das ist irgendwie, das ist wie Baldur's Gate vom Spiel her, ja. Also Computer-Rollenspiel, aber auch mit dieser Grafik und so. Ja, das ist also so Baldur's Gate-ig. Und das war ein Kickstarter. Und der Protagonist kann Seelen lesen. Und die Leute, die beim Kickstarter genug Geld bezahlt haben, ne, also so Tier 2, 3 oder so, die durften alle eine Geschichte für ihren Charakter schreiben. Und du kannst ja durch die Gegend laufen. Es gibt halt so NPCs, die stehen da rum, die haben so gelbe Blubberblasen. Mhm. Ja, und die kannst du anklicken und dann in ihre Seele gucken. Und dann wird halt eine von den Leuten, die Kickstarter-Kampagne gekickstartet haben, geschriebene Geschichte eingeblendet. Backstory zu dieser Person.
Ja? Das ist cool.
Das ist unheimlich cool. Ja. Das könnte man ja auch als Top-Tier für den Roman könnte man dann sagen, sie kriegen eine Nebenrolle.
Ja, das hat ein Freund von mir hat das tatsächlich mal gemacht mit einem seiner Bücher. Und in seinem letzten Buch ist ein Shadowrun-Charakter von mir drin.
willst du das Buch verraten und Oder?
Also wir können gerne für Freunde Werbung machen
hier. Ja, wir machen, das ist überhaupt kein Problem, wir sind ja ein Non-Profit.
Das ist von Bernd Perplius, der Nachtmeisters Erben heißt es.
Okay.
Das ist ein neuer Shadowrun-Roman und da ist unter anderem ein Charakter von mir drin.
Okay, du gibst mir da noch einen Link oder so? Oder schreibst mir den Namen nochmal, dann verlinken wir das mal mit und die Aufgabe des Publikums ist es, den Roman zu kaufen und herauszufinden, wer dein Shadowrun-Charakter ist.
Ja, genau, alle dürfen mal raten.
Ja. Okay, dann vertrösten wir das Publikum auf Nummer 7 nächsten Monat. Ey, ne, das ist ja unheimlich viel zu lesen, aber gut. Ich kann ja heute fast schon anfangen.
Ja, mach das noch.
Und wünschen euch allen noch einen schönen Samstag. Sozusagen und sagen Tschüss. Genau.
Tschüss.